Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Wir machen die Fortsetzung in der fortlaufenden Betrachtung des Lebens von Josef. Wir lesen heute aus 1. Mose Kapitel 44 ab Vers 1 bis Kapitel 45 Vers 5. Und Josef befahl seinem Haushalter und sprach: Fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen, und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack. Und meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack mit dem Geld für das Getreide. Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen, sprach Josef zu seinem Haushalter: Auf, jage den Männern nach! Und wenn du sie ereilst, so sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt? Ihr habt übel getan. Und als er sie ereilte, redete er mit ihnen diese Worte. Sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Es sei ferne von deinen Knechten, solches zu tun. Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unseren Säcken, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Kanaan. Wie sollten wir da aus deines Herrn Hause Silber oder Gold gestohlen haben? Bei wem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes. Dazu wollen auch wir meines Herrn Sklaven sein. Er sprach: Ja, es sei, wie ihr geredet habt. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Sklave, ihr aber sollt frei sein. Und sie legten eilends ein jeder seinen Sack ab auf die Erde, und ein jeder tat seinen Sack auf. Und er suchte und fing an beim Ältesten bis hin zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider, und ein jeder belud seinen Esel, und sie zogen wieder in die Stadt. Und Juda ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Josef aber sprach zu ihnen: Wie habt ihr das tun können? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann wie ich bin wahrsagen kann? Juda sprach: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Oder wie sollen wir reden, und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Er aber sprach: Das sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater. Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir: Wir haben einen Vater, der ist alt, und einen jungen Knaben in seinem Alter geboren, und sein Bruder ist tot, und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen. Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er ihn verließe, würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Da sprach unser Vater: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sprachen: Wir können nicht hinabziehen. Nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir, und ich musste mir sagen, er ist zerrissen, und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen, und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum, lass deinen Knecht hier bleiben, an des Knaben statt, als Sklaven meines Herrn, und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Amen.
Meine Lieben, im 43. Kapitel von 1. Mose haben wir das letzte Mal gesehen, Josef behandelte seine Brüder ganz anders. Er war mit ihnen freundlich. Er nahm sie in sein Haus auf. Er gab ihnen zu essen, aber er gab sich noch nicht zu erkennen. Es war noch ein Hindernis da. Aber am Schluss jenes Tages, als sie gegessen hatten miteinander, da heißt es, und sie tranken und sie waren fröhlich mit ihm, mit Josef. Dieser strenge Regent, der sie als Spione verdächtigte, den alle 3 Tage mal eingesperrt hatte, der den Simeon behielt im Gefängnis, als sie nach Hause gingen. Dieser Regent aß mit ihnen und sie waren fröhlich mit ihm. Gibt es etwas Schöneres? Simeon war wieder frei, Benjamin war mit dabei, also keine Trübung mehr, nichts mehr Negatives. Sie waren fröhlich mit ihm an jenem Abend. Aber jenem Abend ging es noch weiter in unserem neuen Abschnitt.
Und Josef befahl seinem Haushalter und sprach, fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen, und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack.
Josef gab den Auftrag wie das letzte Mal schon. Also füllt ihnen ihre Säcke und legt ihr Geld, das sie bezahlt haben, wieder oben drauf in den Sack. Sie wussten ja, als sie das letzte Mal das Geld zurückbrachten, sagte der Verwalter, Gott hat euch ein Geschenk gegeben. Und es geschieht nochmals dasselbe. Also etwas war doch noch da. Diese Brüder von Josef inklusive Benjamin gingen fröhlich schlafen und abends wurden ihre Säcke gefüllt mit viel, viel Korn.
Und meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack mit dem Geld für das Getreide. Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln.
Und er gab seinem Verwalter an jenem Abend den Auftrag, meinen silbernen Becher, das legt dem jüngsten Sohn in den Sack. Sie ahnten nichts, sie schliefen gut. Alles war für sie in Ordnung. Und doch war etwas da wieder, was sie gar nicht bemerken konnten. War das nicht irgendwie hinterlistig? Wir werden sehen, ob es hinterlistig war oder nicht. Und der Verwalter, er tat das ohne Widersprechen. Er tat das genau, was Josef ihm den Auftrag gab. Er war gehorsam, obwohl er den Sinn nicht erkennen konnte. Alle waren mit Josef fröhlich, als sie gegessen und getrunken hatten. Und jetzt dieser Becher da rein, beim Jüngsten, was soll das? Aber ohne Widersprechen führt er den Auftrag Josef aus. Und so ist es auch bei uns. Wir verstehen nicht alles, wo wir Aufträge haben. Aber die Frage ist immer wieder, sind wir bereit, Gott gehorsam zu sein? Sind wir wirklich Diener und Dienerinnen? Oder haben wir immer eine Widerrede? Aber man könnte es doch auch anders machen. Oder warum das jetzt? Warum irgendwie doch etwas, das fängt oder nicht so richtig in Ordnung zu sein schien? Nein, er tat es.
Ich möchte gern gehorsam sein in dem, was Gott mir sagt. Lernen zuzuhören, wenn er mich etwas fragt. Die Bibel so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Und Jesus nachzufolgen, wohin der Weg auch geht. Nicht, was andere sagen, oder weil sie es erwarte so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte mich so kleiden, wie es der Herr gefällt. Und ich kann mich nicht vereinen mit der Sprache dieser Welt. Nur das Essen, was gut und nahrhaft ist. Denn ich kann doch nicht vergessen, dass meinem Körper ein Tempel Gottes ist. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarte so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte den Menschen erzählen von meinem Heiland Jesu Christ, damit sie ihm wählen, solange es noch möglich ist. Weißt du denn, wer er ist? Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund kann nur die Liebe sein.
Als sie aber zur Stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen, sprach Josef zu seinem Haushalter: Auf, jage den Männern nach, und wenn du sie ereilst, so sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten?
Als die Männer aus der Stadt raus waren, sie gingen morgens früh weg, sie standen früh auf. Das Klasse wollte früh beim Vater sein. Es war doch jetzt alles in Ordnung. Simeon war wieder dabei, Benjamin ist auch dabei geblieben. Es ist nichts passiert. Sie können heil alle 11 zum Vater zurückkehren. Und doch irgendetwas stimmt nicht. Aber sie merken es nicht. Wir können nicht auf unsere Gefühle abstellen oder auf so zufällige leuchten. Es kann eine Täuschung dahinter stecken. Gott kann eine neue Prüfung uns in den Weg stellen, wenn wir das Alte nicht alles erkannt und geregelt haben. Es hat ungeregelte Sachen noch. Sie sagten schon dem Regent Teilwahrheiten. Der andere Bruder ist nicht mehr hier, hatten sie vor dem letzten Mal erzählt. Nun sind sie ja wieder alle da. Der Vater kann mit ihnen zufrieden sein. Okay. Sie müssen dem Vater auch nicht bekennen, was sie alles angestellt hatten mit Josef seiner Zeit. Es war Gras jetzt drüber gewachsen. Jetzt war alles wunderbar, schön. Sie konnten die alte Sünde vor dem alten Vater und auch vor dem Benjamin wunderbar verstecken. Die anderen zehn, die Schuldigen. Ist das nicht ein Bild des Lebens vieler Menschen, auch von Gläubigen? Dass sie einfach all das zurückschieben und meinen, ja, ja, jetzt ist es gut. Ja, Gott erreicht uns in allem. Gottes Pläne sind zu unseren Gunsten, nicht zu unseren Sünden. Jetzt kommt das Sonderbare. Josef gibt dem Mann den Befehl, diesen nachzueilen. Er gab den Befehl seinem Verwalter, eile ihnen nach. Er gab ihm einen klaren Auftrag. Und dieser wiederum, er gehorchte. Hätte er gezögert und gesagt, ja, aber ich kann das jetzt nicht vollziehen, ich komme nicht richtig draus. Der Verwalter wusste ja auch nicht, dass das Josefs Brüder waren, dass etwas noch nicht geordnet war. Er gehorchte einfach und er ging, jagte ihnen nach und er erreichte sie auch.
Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt? Ihr habt übel getan.
Warum habt ihr Gutes mit Schlechtem vergolten? Sie haben doch gar nichts gemacht. Sie waren hundertprozentig unschuldig in diesem Fall, oder nicht? Aber es gab einen Fall vor 22 Jahren. Da waren sie schuldig. Der Vater tat Gutes an ihnen, sandte Josef, um ihnen Sachen zu bringen. Und das machten sie. Sie wollten Josef töten. Die Rettung war der Verkauf nach Ägypten. Sonst wäre Josef heute tot. Aber das hatten sie ja verdrängt. Sie hatten Schuldbewusstsein bekommen. Das trifft uns alles wegen dieser Schuld mit diesem Josef. Als es durch Tiefen ging. Sobald sie wieder fröhlich waren, dachte der Regent, ist mit ihnen zufrieden. Als sie wieder alles so in Form hielten, es waren ja alle Brüder jetzt wieder beisammen und gingen zum Vater. Oh, das war doch gut, oder nicht? Und es war eben nicht gut. Und nun sagte er, Mann, warum habt ihr Übles getan? Eine Beschuldigung, sie hatten doch nichts getan, sie haben nicht geschlafen, waren freudig. Sie sind ja früh aufgestanden und gereist. Warum solche Beschuldigungen? Meine Lieben, wenn wir unschuldig beschuldigt werden, sollen wir das nicht einfach als Teufelswerk zurückweisen oder als Angriff der Finsternis, sondern prüfen, was will mir der Herr damit sagen? Was will er mir sagen? Vielleicht ist noch was Verborgenes da in unserem Leben, wo wir ähnlich gehandelt haben oder wo wir noch nicht geordnet haben oder nicht beordnen konnten, dass wir es noch unter das Blut Jesu bringen dürfen, gereinigt werden, nicht von den unbekannten Sünden, aber für die vergessenen Sünden. Ja, sie waren erschrocken, aber sie zeigten sich natürlich auch entsprechend. Und dann sagte er noch, diesen Becher habt ihr genommen, worauf mein Herr trinkt und wahrsagt. Natürlich, was erzählt er da?
Und als er sie ereilte, redete er mit ihnen diese Worte. Sie antworteten ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Es sei ferne von deinen Knechten, solches zu tun.
Warum, antwortet sie, warum redet der Herr so gegen uns? Warum? Das ist doch die erste Frage, die wir Gott auch stellen. Warum ist Gott jetzt plötzlich so entschieden und züchtigt uns? Warum das? Habe ich doch nichts getan. Ja, jetzt zeigten sie mit Recht in dieser Sache, waren sie ja redliche Leute. Da hatten sie nichts getan. Aber es war genug Alters noch da, das nicht bekannt war, noch nicht geordnet war. Meine Lieben, wenn wir nicht bekannte und ungeordnete Sünden haben, wie weit die auch zurückliegen, wie weit Segnungen über uns nachher gekommen sind, Gott kann sie hervorholen. Ich kann 100-mal gesagt haben, das Blut Jesu Christi reinigt mich. Wenn ich ungehorsam bin, das zu bekennen und zu ordnen, lästern wir Gott. Gott sieht unser Herz an. Doch Josef sah die Brüder, sie waren wohl jetzt freudig mit ihm, aber im Herzen drin war für sie dieser Josef doch verschwunden. Sie freuten sich, sie sahen den Regent, sie sahen einen, der war wie Pharao. Natürlich glaubten sie, dass der wahrsagen kann wie der Pharao, dass er so auf verschiedene Sachen gekommen ist, dass er die Brüder dem Alter nach an den Tisch sitzen ließ. Und so weiter. Ja, da muss Wahrsagerei dahinter sein, dachten sie. Irgendwas nicht sauber. Ja, natürlich, wenn er einen Becher hat und da wahrsagen kann, er hatte vielleicht diesen Becher sogar auf dem Tisch, als sie gut aßen und tranken. Meine Lieben, die Brüder, sie fühlten sich unschuldig. Man muss dann kämpfen für die eigene Gerechtigkeit, oder nicht? Statt sich beugen. Und sie sagen ja, warum solche Anklagen? Warum sollten wir Schlechtes tun gegenüber dem Herrn? Wir haben doch nichts Schlechtes getan. Nein, sie haben gegenüber diesem Herrn, auch diesem Regent, nichts Schlechtes getan, oder nicht? Vor 22 Jahren schon wollten sie ihn töten. Aber schwamm darüber. Nicht darüber sprechen, nicht auffrischen alte Sachen. Ist doch vergeben, ist doch alles sauber. Meine Lieben, vor Gott sind nicht immer alle Sachen geregelt, wenn wir es meinen. Der Herr will uns tiefer in die Heiligung hineinführen. Und da braucht er oft nach unserer Ansicht Ungerechtigkeiten, die wir erleiden. Wir haben doch sowas nicht gemacht.
Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unseren Säcken, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Kanaan. Wie sollten wir da aus deines Herrn Hause Silber oder Gold gestohlen haben?
Jetzt kommt die Vernunft dieser Brüder. Wir haben ganz ehrlicherweise das Geld, das wir wieder in den Säcken fanden, haben wir vollumfänglich zurückgebracht. Schaut, das ist doch Ehrlichkeit, he? Oder nicht? Das ist doch ein Beweis. Wie sollten sie jetzt dem Mann Silber oder Gold oder einen Becher stehlen? Passt doch nicht zusammen, wollte sie jetzt diesem Verwalter sagen. Wir sehen, wie der Mensch sich da verteidigen kann, oder nicht? Ja, was muss der Verwalter dabei denken? Ja, vielleicht recht haben sie schon, aber ich führe jetzt meinen Auftrag des Herrn einfach aus. Das war Gehorsam des Verwalters gegenüber seinem Herr.
Ich komm zu dir, zu dem einen Gott, der wiederkommt. Dir singe ich, nur du allein regierst in meinem Herz. Jetzt diene ich nur dir allein. Gebrauche mich, denn ich bin dein. Du bist, was mein Herz wünscht, der mich zum Überfließen bringt. Nur dir, mein Gott, gebe ich mein alles hin. Nur dir, mein Gott, gebe ich mein alles hin.
Bei wem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes. Dazu wollen auch wir meines Herrn Sklaven sein. Er sprach, ja, es sei, wie ihr geredet habt. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Sklave, ihr aber sollt frei sein.
Wir sehen hier wieder, der Mensch noch in der Sünde, die drin steckt, doch was da ist, übertreibt er. Diese wollen jetzt beweisen, dass sie nichts angestellt haben, indem sie sagen, wenn der Becher bei einem gefunden wird unter uns, der soll des Todes sterben. Wahnsinnig, oder nicht? Sie machen das Gericht selber. Und wir alle anderen, wir werden die Knechte, die Sklaven von dem Herrn sein. So sicher waren sie, dass dieser Becher unmöglich bei ihnen sein kann. Unmöglich, 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 dass so etwas bei mir gefunden werden könnte. Unmöglich. Sehen wir die Brüder? Sie behaupten sich durch. Sie rechtfertigen sich. Obwohl schwere alte Sünde auf ihnen noch lasteten. Das muss dieser Regent oder dieser Verwalter gar nicht wissen. Das ist ja gut bei ihm. Wir haben fröhlich miteinander gegessen und getrunken. So denkt der Mensch. Gott denkt aber anders. Diese Härte von Josef. Es war eine Ungerechtigkeit, die Josef hier machte. Eine Ungerechtigkeit, dass die Ungerechten erkennen sollen, wie sie ungerecht waren. Das ist eine Härte. Josef war ein Mann Gottes. Er war vom Heiligen Geist geführt. Er konnte nicht nur Träume deuten und ganz Ägypten führen als Herrscher, der erste nach dem Pharao. Nein, er war vom Heiligen Geist erfüllt, dem Geist der Wahrheit, der Klarheit. Gott offenbarte ihm, bei diesen Brüdern ist noch nicht alles da, ist noch nicht echt die Buße geschehen. Hartnäckige Kerle. Hä? Sie konnten vor Josef das alles verdecken. Sie wussten ja nicht, dass Josef war. Sie ahnten gar nichts. Sie ahnten gar nicht, dass dahinter ihr leiblicher Bruder stecken könnte oder Halbbruder. Und sie konnten sich rechtfertigen, durchbehaupten. Und so ist es oft bei vielen Gläubigen. Sie wissen nicht, dass Gott mit ihnen redet. Gott braucht oft Menschen dazu, mit Ungerechtigkeiten uns anzugreifen, damit alte Schuld aufgedeckt wird. Lassen wir es uns gefallen? Oder sind wir wie die Brüder Josef, dass wir uns durchsetzen, beweisen? Wir haben ja Beweise, wir sind ehrliche Leute. Nein, nein, sowas war nie da. Sie hatten jetzt doch bewiesen, dass sie keine Kundschafter sind. Sie hatten den jüngsten Bruder gebracht. Sie hatten doch alles erfüllt, was der Mann ihnen vorschrieb. Also sollte das jetzt nicht genügen? Jetzt konnten sie mal auftreten. Es musste sich nicht einfach ducken. Ja.
Und sie legten eilends ein jeder seinen Sack ab auf die Erde und ein jeder tat seinen Sack auf. Und er suchte und fing an beim Ältesten bis hin zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider und ein jeder belud seinen Esel und sie zogen wieder in die Stadt.
Also, der Becher war doch dort. Wie er reingekommen ist, oder das wissen ja die Brüder nicht. Sich hat keiner ihn gestohlen. Zuletzt sicher Benjamin. Aber eines ist sicher, der Becher war bei ihnen. Sie waren so sicher, es ist nicht so. Und es war doch so. Hören wir doch auf, so zu behaupten. Früher oder später werden wir ertappt. Wir können uns zurechtreden. Wir können uns verteidigen, wir können reden, nochmals reden, noch stärker reden. Aber Gott erwischt uns schon. Jetzt, der Becher war bei Benjamin. Ja, sie sagt nicht dem Benjamin, warum hast du das getan? Nein, sie zerrissen ihre Kleider. Jetzt sahen sie, das Unglück liegt auf ihnen immer noch. Die Schuld, die sie begangen hatten, die ist nicht gesühnt. Das ist noch da. Der Verwalter wusste natürlich nichts das. Er tat einfach den Willen seines Vorgesetzten von Josef. Aber Josef war ja mit dabei, als sie ihn verkauft hatten. Er hörte, weil sie ihn töten wollten, dort in der Grube unten hörte er alles. Er hörte auch, wer den Verkaufsvorschlag machte. Nicht um ihn zu zerstören, um ihn zu retten vor dem Hass und dem Morden seiner Brüder. Er hat ja alles gehört. Gott sieht bei uns auch alles, gar alles. Es bleibt ihm gar nichts verborgen. Merken wir das uns ganz gut. Ich kann meiner Meinung sicher sein. Und Gott sieht's anders.
Was dein Herz nie erkannt, weil du ihn nicht dein genannt, gibt dir Jesus, auf dich wartend steht er da. Frieden, Freude und Geduld, Glück der dir vergebenen Schuld, gib dir Jesus, er dein Heiland ist dir nah. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein.
Und Judah ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde.
Judah führte sie zurück, und zwar zum Haus Josef. Plötzlich hat Judah hier eine Führungsrolle. Vorhin hatten alle geredet. Aber als alle jetzt ihre Kleider zerrissen und sahen, sie sind doch schuldig. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Judah führte sie zu Josef hin. Das ist vergleichbar, wenn wir von Menschen zu Jesus hingeführt werden in unseren noch verdeckten Sünden. Judah nimmt eine Stellung ein. Ja, er nahm auch eine Stellung ein, als Josef verkauft wurde nach Ägypten. Wir lesen im Kapitel 37.
Da sprach Judah zu seinen Brüdern, was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.
Also, in jenem Moment, als die Brüder entschieden waren, den Josef zu töten, als Ruben, der älteste Sohn, weg war, er warf ihn ja in die Grube runter, um ihn später herauszuholen, um Vater wieder zu bringen, gelang ihm nicht. Und jetzt waren die Brüder dort zusammen vor 22 Jahren, sie aßen, ja, und jetzt kam auch das Töten von Josef. Judah wollte nicht, dass er getötet wird. Da kamen gerade Ismaeliten, Händler, vorbei, eine Karawane, und Judah sagte, oh, lasst ihn doch denen verkaufen. Damit rettete er Josef das Leben. Er war nicht mitschuldig am Tod, der eingetreten wäre für Josef. Er war nicht im Mordprozess führend, sondern er verhinderte das. Und darum konnte ihn Gott jetzt auch gebrauchen. Er brauchte ihn schon vorher zu Hause beim Vater, dass er Benjamin mitkommen konnte. Meine lieben Judah, er errettete den Josef vor dem Tod. Aber er wurde verkauft nach Ägypten. Und jetzt Juda bekommt die Kraft Gottes, die Brüder direkt ins Haus Josef zu führen. Direkt dorthin gehen, wo die Ursache dieses Bechers herkommt. Er macht nicht den Schleichweg. War nicht feige und wich aus. Meine Lieben, die anderen fanden, ja, bei dem der Becher gefunden, der soll noch sterben. Sie dachten gar nicht an den alten Vater, der bereits den anderen Lieblingssohn verloren hatte, den Josef. Aber Juda sah, es gibt nur noch einen Weg in dieser Not, direkt zum Herr zu gehen, zum Regent, zum Herrscher von Ägypten, der das Sagen hat, der das letzte Urteil fällt. Und er führte seine Brüder an. Wie sie seinerzeit seinen Rat befolgten, ihn nicht töteten, sondern verkauften, sie hatten ihn sowieso ab. Und sie hatten ihn abgehabt 22 Jahre, meine Lieben. Inzwischen sind 22 Jahre verflossen. Mit 17 wurde er verkauft, mit 30 kam er aus dem Gefängnis, sind 13 Jahre. Es waren 7 fette Jahre und jetzt sind wir im zweiten Jahr von den mageren Jahren. Das sind total 22 Jahre. Meine Lieben, 22 Jahre, da vergisst man die Schuld nicht. Gott vergisst sie auch nicht. Bis 22 Jahre lang haben sie den Vater betrogen. Der Vater wurde schwermütig, er ward untröstbar und sie wollten ihn doch trösten. Seht mal diese Heuchelei. Bis zu diesem Tag trösteten sie den Vater. Befassten sie sich mit dem Vater. Das war doch eine furchtbare Heuchelei, eine mächtige Sünde. Meine Lieben, Gott erwählt Menschen nach seiner Wahl. Er sucht heim die wirklich Schuldigen. Josef war es inbegriffen. Auch er soll Sklave werden. Nach ihrer eigenen Ansicht soll der den Becher hat, getötet werden. Das war die Ansicht der Brüder. Aber wir sehen auch da wieder die Barmherzigkeit des Verwalters. Er sagt, ja, ich nehme euch bei Wort, aber nicht so, wie er sagt, sondern die Strafe wird die sein, der den Becher hat, der soll mein Sklave sein. Und die anderen, ihr könnt nach Hause gehen. Dann können sie sagen, na gut, wir gehen nach Hause. Der Verwalter hat es ja gesagt. Nein, Juda kehrt zurück zum Herr, zum Regent. Für ihn ist die Sache nicht in Ordnung. Er kann nicht zurückkehren zum Vater. Wir sehen nachher warum.
Gott in seiner Liebe hat uns Herrn Jesus Christ als den guten Hirten gesandt, zu suchen und zu retten das, was verloren ist, und führen in das rechte Heimatland. O komm, Heiland, komm wieder, Heiland, ruft dich an, euch der Heiland ruft dich an, o komm heim. Er ist für dich gestorben und er dich retten kann. Komm heim, der Heiland ruft dich an. Warum sollst du suchen nach Frieden in der Welt? Sie wollt dir nur Unheil und Schmerz. Komm zu deinem Heiland und sag ihm, was dir fehlt. Dann gibt er wahren Frieden dir ins Herz. O komm, komm wieder, Heiland ruft dich an. Durch der Heiland ruft dich an, du komme heim. Er ist für dich gestorben und er dich retten kann. Komm heim, der Heiland ruft dich an.
Josef aber sprach zu ihnen: Wie habt ihr das tun können? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann wie ich bin, wahrsagen kann?
Also, jetzt, Wahrsagen ist ja eine Sünde. Wahrsagen ist Lüge. Wahrsagen, wenn die Leute sagen, so und so spricht der Herr, oder der Herr hat mir gesagt, oder der Herr hat mich beauftragt. Und es war nicht der Herr, es ist das Wahrsagerei. Das ist das schwere Sünde. Wer war Josef vor den Brüdern? Er war ein Regent, der erste nach dem Pharao in Ägypten. Er herrschte über Ägypten. Sie befanden sich in ihren Händen. Also dieser Regent unter diesem System, ich würde sagen, Pharao hielt sich ja wie ein Gott. Er glaubt, dass es einen Gott gibt, den Josef hat, der ihm die Träume deuten konnte. Die Wahrsager konnten es ja nicht. Aber Pharao selber fühlte sich als eine Gottheit, über allem stehend, und hat jetzt Josef das Regententum und alles delegiert. Meine Lieben, für die Brüder Josefs war nicht das ihr Bruder Josef, sie erkannten ihn ja nicht, sondern das war dieser ägyptische Regent. Der kam sich mit Zauberei, Sünde und mit allen Mächten, dass er sie so unterscheiden konnte nach dem Alter. Da muss etwas dahinter sein, das ist sicher Wahrsagen. Und er gibt ihnen ja recht. Ich glaube, der Mann wie ich, der kann nicht wahrsagen. Da schrecken sie sicher noch mehr. Sie sind bloßgestellt, müssen sie denken, aber nicht von Gott. Sie waren ein fremdes System. Sie waren immer noch die frommen Leute, wenn dieser Regent der Bösewicht war. Er hatte nicht den Gott Abrahams und Isaaks. Nein. Nach ihren Augen war er Wahrsager, er war alles Böse. Nur böse Leute können einem solches antun, in ihren Augen. Darum sagte das Josef. Wusstet ihr nicht, er spricht ja, wusstet ihr nicht. Also wenn ihr schon so seid, hättet ihr das wissen können, dass ein ägyptischer Regent auch wahrsagen kann. Ein Mann wie ich. Das war nicht, dass Josef ein Wahrsager war oder dass er das jetzt bestimmt. Aber in ihren Augen war er jetzt wieder neu ein ganz brutaler Mensch. Auch wenn sie mit ihm aßen und tranken, fröhlich mit ihm waren, einen Tag zuvor. Jetzt sind sie schon wieder in der Schlinge drin. Dieser Falschankläger, was macht er? Der hat dasselbe eingerichtet und gemacht. Es waren keine anderen Fremdmitwirkungen. Josef begegnet ihnen, wie sie dachten.
Judah sprach, was sollen wir meinem Herrn sagen oder wie sollen wir reden und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven.
Also, der Judah, er redet für alle. Judah redet, was können wir dem Herrn sagen? Die Missetat ist bei uns gefunden worden. Wir sehen mal, ein ganz wichtiger Punkt, der erste Schritt, dass man Gnade bekommt. Nicht mehr sich rechtfertigen, sondern sich auch unterziehen, wenn scheinbar ein Unrecht uns geschieht. Fragen, was der Herr will mir sagen. Das Unrecht, das hat uns jetzt getroffen. Wir sind schuldig. Er konnte ja nichts mehr sagen, der Becher war jetzt mal bei ihnen, bei Benjamin. Das war ja nicht möglich, dass dieser Becher dort hineinkam, weil der Josef über den Wahrsagen konnte. Nicht weil er gläubig war und vom Geist Gottes gewirkt war. Nein, für sie war Josef ein wildfremder Herrscher. Man würde ihn sagen, ein Ungläubiger, ein Gegner. Einer, der einfach feindlich ist dem Volk Gottes, dem auserwählten Nachkommen Abrahams. Meine Lieben, unsere Auffassung stimmt aber meistens nicht. Da braucht es Korrekturen im Leben. Diese harte Schule von jetzt war nötig. Und Judah, er tritt jetzt auf. Er bekennt, wir können nicht sagen, wir sind unschuldig. Wir sind schuldig gefunden worden, ist bewiesen. Also nicht mehr, wir haben das Geld zurückgebracht, wir sind doch ehrliche Leute, wie das am Anfang gesagt waren. Sie waren ja keine Spione, sie waren sauber durch und durch. Nein, Gott sieht jetzt den Menschen anders. Und weil Josef in Gott war, er war kein Wahrsager, sah er die Dinge, wie sie waren.
Wer glaubt, der bleibt, das darfst du fröhlich fassen. Denn Jesus wird dich niemals, niemals fallen lassen. Wer glaubt, der bleibt, wer glaubt, der bleibt. Wer
Er aber sprach, das sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater.
Also, Josef hat auch gesagt, wir sind schuldig, also, wir wollen alle deine Sklaven sein. Wir wollen alle vom Herrn Sklaven sein, wir haben es verdient. Aber der Herrscher sagte, nein, nein, nicht so. Sondern so der wird mein Sklave, bei dem der Becher gefunden wurde. Gerade bei dem, der am unschuldigsten war. Benjamin war damals 11-jährig, als das passiert war mit Josef. Er war 6 Jahre jünger als Josef. Oder 7 Jahre. Meine Lieben, für sie war der Benjamin immer noch ein Knabe. Obwohl er jetzt ein ausgereifter Mann war. Wir sehen später, dass er sogar eigene Kinder hatte. Meine Lieben, es traf wirklich den Unschuldigsten. Es stellt sich die Frage, was machen die Brüder? Die Brüder schweigen. Einzig Judah redet. Warum? Weil er sich voll und ganz beim Vater engagiert hatte. Er war Bürge, alle anderen nicht. Der Ruben war bereit, wenn der Benjamin nicht mehr zurückkommt, dass der Vater seine beiden Söhne umbringen darf. Aber sein Leben gab er nicht. Er opferte lieber seine Kinder, statt dass er selber da war. Nun sehen wir gerade bei Judah, da war es anders. Jetzt beginnt er zu reden, aber in Demut.
Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao.
Also Juda ging näher zum Herrn, näher zum Regent. Ein mutiger Schritt oder nicht? Die Regenten ließen niemand näher kommen, ohne hätte es gesagt. Was auch in der Regel. Wir haben eine Parallele mit der Esther-Geschichte, dass sie trotzdem zum König ging, obwohl sie nicht gerufen wurde. Und Esther hat gesagt, komm ich um, so komm ich um. Meine Lieben, auch wir. Gott erwartet uns, dass wir uns im Herrn Jesus Christus ihm näher kommen. Dass wir uns an ihn wenden. Dass wir ihm vertrauen. Juda vertraute dem Regent, obwohl er so brutal erschien.
Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir: Wir haben einen Vater, der ist alt, und einen jungen Knaben in seinem Alter geboren, und sein Bruder ist tot, und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb.
Also, jetzt erzählt Juda nochmals die Geschichte. Er sagt, Vater ist alt, der Bruder ist der jüngste Bruder, der andere Bruder ist tot. Stellt euch vor, er steht vor dem lebendigen Josef, seinem Bruder, und erkennt ihn nicht und sagt, der ist tot. Auch für Juda war er tot, obwohl er ja ihn retten wollte und den Verkaufsvorschlag machte. Aber die ganze Sippschaft glaubte, dass der Josef tot ist. Man wird ihn nie mehr wiedersehen. Das war ja auch ihr Wunsch, oder nicht? Sie belogen ihren Vater so x-mal und ständig, auch wenn sie ihn trösteten, dass sie selber glaubten. Es gibt Menschen, die Behauptungen aufstellen und daran plötzlich selber glauben müssen. Das ist nämlich schrecklich. Sogar Juda glaubte, dass Josef tot ist, obwohl er ihn erretten wollte vor dem Töten. Man hat nicht mehr von diesem Josef gehört. Ihre Augen waren verschlossen. Er stand ja vor diesem Josef.
Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen.
Juda erklärt damit: Wir sind deine Knechte, Regent. Wir sind deine Knechte und du hast verlangt von uns, bringt uns diesen jüngeren Bruder. Bringt ihn herab. Ja, sie sagt, er ist noch ein Kind, aber kein Kind mehr. Es sind ja Jahre vergangen. Also ich war lange jetzt im Gefängnis. Er war lange dort jetzt tätig. 7 guten Jahren, jetzt die 2 schlechten.
Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er ihn verließe, würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen.
Also, der Regent sagte ihnen: Das sagt jetzt Josef, das war ja wahr. Wenn ihr den Knaben nicht bringt, dann sollt ihr mich nicht mehr sehen. Also Josef war bereit, in diesem Moment einen völligen Schnitt zu machen. Innerlich hat er schon längst gemacht. Nun, Juda sagt, der Vater würde sterben. Jetzt plötzlich, Juda wechselt nicht mehr auf ihn und seine Brüder, sondern auf die Not des Vaters. Sie haben die Not jetzt 22 Jahre lang gesehen vom Vater. Er war untröstbar. Er wollte immer sterben, dorthin gehen, wo Josef ist. Sie täuschten ihm ja vor mit dem blutigen Rock, das ein Tier ihn zerrissen hat. Die Lüge war immer noch da. Der Schwindel war noch nicht aufgeflogen, noch nicht bekannt. Und jetzt, Juda, er spürt, der Vater würde sterben. Er sieht jetzt plötzlich nicht mehr ihre Not, sondern die Not des Vaters. Er bekommt Mitgefühl auf ganz neue Art zu seinem Vater. der den Sohn verloren hatte, sein Lieblingssohn.
Bleibe stehen, schau dich um, mach die Augen auf, dann siehst du diese Welt so wie sie ist. Ihr fehlt die Liebe, die sie erhält. Sie trägt den Nächsten, der dir nicht gefällt. Doch du gehst vorbei, siehst nicht die Not und sagst, ich liebe irgendwann. Bleibe stehen, schau dich um, mach die Augen auf. So hat es Jesus immer getan. Er sah die Menschen, er sah ihr Problem. So war kein Weg, war nicht angenehm. Doch du gehst vorbei, siehst nicht die Not und sagst, ich helfe irgendwann. Irgendwann. Irgendwann.
Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Da sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide.
Also sie sagten dem Vater alles. Und hier sagt Judah, dein Knecht, unser Vater ist dein Knecht. Meine Lieben, Demut war da bei Judah. Und der Vater, sie haben ihm alles erzählt, er wusste alles. Und die Hungersnot drückte derart stark, dass der Vater trotzdem sagte, jetzt geht wieder dort runter und kauft Getreide. Von Benjamin sagte er gar kein Wort. Er war ein gläubiger Mensch, Gott ergeben, aber er war vom Schmerz derart gefangen und gequält, unruhig, dass er auch nicht mehr klar sah. Er war damals 130 Jahre alt, der Jakob. Da gibt es natürlich im Kopf schon langsam ein wenig Unsicherheit und Verwirrung oder Vergesslichkeit. Nein, er beharrte darauf, jetzt geht ihr einkaufen, wir verhungern sonst. Sie hat es immer rausgeschoben, aber jetzt geht es nicht mehr anders.
Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen, nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist.
Wir wollen, sagte Judah dem Vater gegenüber, wir wollen nicht zu diesem Herrn ziehen, es sei denn, unser jüngster Bruder, der Benjamin, sei mit dabei. Er hat gesagt, ihr sollt mein Angesicht ohne diesen Bruder nicht sehen. Judah stützte sich auf das Wort dieses ägyptischen Herrschers. Er zeigte sich gehorsam einem Herrscher gegenüber, der vermutlich ihr wahrsagt. Er war gehorsam. Ja, die Bibel sagt auch, dass wir der Obrigkeit gehorsam sein sollen, untertan sein sollen. Es sei denn, wenn wir nicht mehr Jesus bekennen dürften, dann muss man Gott mehr gehorchen. Aber jegliche so diese Auflehnung, der Ungehorsam, all das, das ist nicht von Gottes Geist gewirkt. Das ist menschliches Ich, diese Auflehnung, die nicht nur in den jungen Leuten drin hockt. Es steckt auch oft bei den Eltern drin, die werden dann verbittert, versauert. Meine lieben Jakob, er war verbittert, er war enttäuscht. Er kam nicht darüber hinweg, dass dieser Josef nicht mehr da ist. Hatte er recht? Natürlich hatte er recht. Er fand ihn ja nicht. 20 Jahre lang von ihm überhaupt nichts gehört. Ist er doch zerrissen, das Hin- und Hergeworfensein von diesem Vater. Und jetzt ist er da drin. Und es muss Juda ihm streng begegnen. Auch das ist möglich und oft auch Gott gewollt. Meine lieben, Jude sagt dem Vater, wir gehen nicht ohne Benjamin kommt mit. Das ist das Gebot, das der Herr schon uns gab. Und dann das halten wir können es nicht umgehen, weil es Folgen hat. Er hatte Angst vor dem Herrscher, mit Recht.
Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir und ich musste mir sagen, er ist zerrissen und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen.
Also Juda sagt das dem Regent jetzt. Der Vater hat das und das gesagt. Ich hatte mit meiner Frau zwei Söhne. Das war seine Lieblingsfrau Rahel, die vor Bethlehem starb und zwei Kinder hinterließ. Den Josef und den Benjamin. Josef war damals schätzungsweise 7 Jahre oder 6 Jahre. Und Rahel starb an der Geburt von Benjamin. Er verlor seine Lieblingsfrau. Und dann verlor er vor Jahren seinen Lieblingssohn, den Josef. Und jetzt der andere auch. Der soll jetzt auch verlieren. Nein, er gibt ihn nicht her. Jetzt ist es fertig. Da klammere ich mich fest. Das belehrt uns auch, dass wir als Gläubige, ob wir nun jung sind oder sehr alt schon, wir dürfen uns nicht einfach an etwas oder an das eigene Leben klammern. Und sagen, ja, das gebe ich nicht her. Jesus will unser ganzes Leben. Er will dein und mein Leben ganz, nicht halb. Er will meine Meinung ganz für ihn haben, dass ich nicht meine Meinung vertrete und seine vernachlässige. Er will, dass wir uns unter den Willen Gottes stellen, unter seine Führung. Er will, dass wir ihn als unseren Besitzer anerkennen, denn er hat uns ja teuer mit seinem Blut erkauft. Jakob hatte wunderbare Erscheinungen in Bethel, als er flüchtete vor Esau, dass er zurückkam, wiederum, Gott hat mit ihm geredet, ist ihm erschienen. Und doch, er gibt nicht frei. Er war in Trauer. Er gab seinen Sohn Josef nicht frei. Lieber wollte jetzt einfach zum Josef auch sterben, wenn er tot ist, und dort mit ihm sein, als allein leben. Meine Lieben, wir können uns an das Verheißen, das Gott uns geschenkt hat, klammern und meinen, wir wären fromm und dabei, ja, sündigen wir gegen den Herrn. Vergessen wir nicht, Abraham musste den verheißenen Sohn, den Isaak, auf den Altar legen, nicht den Ismael. Vom Ismael musste er sich trennen, weil er ein Spötter war. Er war nicht der Sohn der Verheißung, aber von Isaak. Und er war bereit, Isaak auf den Altar zu legen. Er ging bis zum letzten Schritt. Und diesen tat er auch, aber Gott hielt seine Arm fest. Er konnte ihn nicht schlachten auf dem Altar. Er hat ihn wieder bereit. Meine Lieben, dieses Festhalten, sei es an unseren Kindern, wie das Jakob jetzt tut, ist sicher nicht von Gott. Wir sollen unsere Kinder lieben, aber nicht beherrschen, einfach festhalten. Jakob musste endlich ein Ja haben für den Verlust von Josef. Doch er rang sich durch.
Sag Ja zu Gottes Wiegen, Gottes Wiege sind immer gut. Er führt dich aller Wiegen stets in seiner Hut. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wiege gießt. Er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst. Und du fragst, Herr, warum ich? Sag Ja zu Gottes Wiegen. Gottes Wiege sind immer gut. Er führt dich aller Wiegen stets in seiner Hut.
Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen.
Also, Juda wurde sich bewusst, wenn der Benjamin nicht mehr zurückkommt, dann wird das Herzeleid vom Vater so groß sein, dass er eben stirbt, dass er nicht mehr weiterleben kann und dass er in die Grube hinunterkommt, in den Tod. In diesem Zustand zu sterben, wäre es für den alten Mann nicht gut. Er klammerte sich noch an seinen Sohn Josef, obwohl er ja nicht mehr da ist. Er wollte einfach ihn sehen, sei es jetzt im Totenreich oder sonst. Aber die andere Hoffnung war ihm fast vorbei. Er sah hier, er verliert jetzt seinen zweiten Liebling von seiner Lieblingsfrau, den Benjamin auch noch. Und das ist sein Tod. Und das kränkt jetzt diesen Juda. Wir können es ja nicht sehen, wie der Vater da zugrunde geht. Sie haben jetzt 22 Jahre zuschauen müssen, wie der Vater traurig ist, depressiv ist, wie er nicht mehr vorwärts kommt, wie er nicht mehr glücklich sein kann. Niemand konnte ihn trösten. Sie haben es ja versucht. Und bei Benjamin wird es noch schlimmer sein. Wir sehen hier, Juda hat ein Gefühl für seinen alten Vater. Er sagt nicht, ja, ist recht, es soll ihm da nur so geschehen. Er braucht jetzt diese Korrektur und dadurch. Juda hatte ein Mitgefühl mit seinem Vater. Juda hatte auch ganz mächtige Fehler gemacht in der Zwischenzeit. Wir können das Kapitel später mal behandeln. Er hatte nicht eine saubere Weste, aber er hatte ein Herz, das demütig war und mitleiden konnte mit dem Vater. Er wollte ihm nicht mehr Leid zufügen. Darum war er auch jetzt da. Der Regent hört ihm ja zu. Ja, er hat gebeten, dass er nicht zornig wird. Aber er hört zu, aufmerksam hört dieser Regent zu. Ja, was interessiert ihn schon diese Familiengeschichte? Ja, natürlich gehört er dazu.
Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.
Juda hat dem Vater gesagt, ich will Bürge sein. Ich übernehme die Verantwortung für diesen, deinen jüngsten Sohn. Und zwar mein Leben lang nehme ich diese Schuld auf mich, wenn ich ihn dir nicht mehr zurückbringe. Wir sind hier. Juda gab sein Leben als Bürgschaft. Der Vater hätte ihn rausstoßen können. Aber das dachte er nicht. Er dachte an die Not des Vaters. Und der Vater sagte nur ja, als Juda sagte, ich will für diesen eben mein Leben hinlegen. Nicht seine Söhne töten lassen, wie der Ruben das sagte. Nein, er persönlich. Meine Lieben, das ist persönliche Verantwortung auf sich nehmen. Nicht nur Worte. Worte und für sich sind leer. Die anderen hatten leere Worte. Aber Judah steckte was dahinter. Sie sagten alle, ja, wir müssen sorgen, dass der Vater nicht den Sohn verliert. Ja, ja, wir müssen da uns einsetzen, ja, ja. Aber keiner war bereit, sein Leben dafür in Bürgschaft zu setzen. Sind wir das bereit? Nehmen wir Verantwortung für gewisse Mitmenschen auf uns? Oder wenn es irgendwie schwierig wird, ziehen wir uns einfach zurück? Haben wir uns selber am liebsten? Das beginnt vielleicht bei der Ehe oder bei den Kindern, bei den Eltern oder bei irgendeinem anderen Menschen. Sind wir bereit, unser Leben ganz einzusetzen, unser Leben sogar zu verlieren, die Gesundheit zu verlieren, damit Seelen errettet werden und Jesus Christus kennenlernen? Sind wir bereit dazu? Oder machen wir einfach fromme Worte und beten ein wenig? Gott verlangt uns Taten, verlangt uns eine ganze Hingabe. Das hat Judah gemacht, gegenüber seinem Vater. Es waren nicht bloße Worte. Also hüten wir uns vor bloßen, hochgestellten Worten. Und am Schluss sagt man, ja, der oder der könnte da noch helfen. Sieht man sich so fromm raus. Sind wir bereit, die Verantwortung zu tragen? Oder wollen wir nur mitbestimmen, mitregieren, mitglänzen, aber nicht mitleiden und nicht die Verantwortung zu tragen? Da tut es Not bei vielen Christen. Wir hatten ein Verhältnis 1:9. 9 der schuldigen Brüder Josefs. Ja, sie konnten nur zuhören. Judah hat das als einziger gemacht. Dann ist auch Judah in den Stammbaum Jesu eingegangen. Jesus hat für uns am Kreuz eine ganze Erlösung vollbracht. Er hat sein Leben ganz für uns geopfert. Sind wir bereit, uns ihm auch ganz zu geben? Oder ein wenig fromm sein und doch das eigene Leben wieder ausleben? Alles, was richtig ist, weiß ich ja selber. Oder fragen wir den Herrn? Sehen wir den Unterschied? Judah bekannte das für Josef. Er hat dieses Engagement gemacht. Und darum kämpft er jetzt bei Josef.
Dir sei Sitz und Preis geweiht.
Darum lass deinen Knecht hierbleiben an des Knaben statt, als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen.
Josef machte ganz ernst. Er ist bereit, sein Versprechen einzulösen, nämlich, ich bleibe hier, nimm du mich als Sklave, mein Leben lang. Trennung von Familie, von allem. Ich will dein Sklave sein, ich will unten anfangen, ich will dienen, aber den Knaben lass ihn doch frei. Warum? Juda liebte seinen Vater. Er nahm es ernst, meine Lieben. War ein ernsthafter Gläubiger. Dann konnte er auch frei so mit dem bösen Herrscher, der irgendwie hinterhältig war und mit seiner Wahrsagerei was angestellt hat, konnte er dastehen in Ruhe, in Bestimmtheit und in Klarheit. Er redet da ganz klar zu ihm und ganz wahrheitsgetreu gibt er den Sachverhalt wieder. Und jetzt kommt der Schlusspunkt. Nimm du mich anstelle von Benjamin. Da haben wir eine Parallele auch mit Jesus. Jesus hat an unserer Stelle gelitten am Kreuz. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und auch die Gottverlassenheit. Er kam unter das Gericht Gottes. Er war der Allerverachteste. Wegen mir, um mich zu erlösen. Und Judah, er ist bereit, sein Leben jetzt zu geben. Mit dem Sklaven kann man machen, was man will. Man kann ihn töten, man wird nicht bestraft. Das ist eine ganz Hingabe des Lebens an den Herrn. Meine Lieben, das Bekenntnis, sagt der Judah nicht frommen Leuten, sondern einem strengen Herrscher da, der jetzt vorsteht, der sie erwischt hat. Sie konnte ja nichts mehr sagen. Sie hatte keine Rechtfertigung mehr. Sobald wir keine Rechtfertigung mehr vor Gott haben, auch wenn wir Unrecht leiden, das akzeptieren, sagen, Herr, du weißt es vor dir, das bin ich schuldig, dann empfangen wir Gnade.
Vers 34. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde.
Also, wie könnte ich zu meinem Vater gehen, sagt Judah. Ich könnte den Jammer meines Vaters nicht sehen, wenn der Knabe nicht mit dabei ist. Dieses Mitgefühl. Nicht mehr das Ego. Ja, ich muss jetzt für mich sorgen, wieder einmal. Ich ziehe immer den Kürzen. Ich muss jetzt mich einsetzen. Nein, er hat Mitleid mit seinem Vater, der ja auch korrigiert werden musste. Gott hat ihn korrigiert in der ganzen Geschichte. Er muss ein Ja haben, dass Benjamin mitgeht, auch wenn er verliert. Meine Lieben, seht ihr dieses Wirken des Geistes Gottes auch in einem Judah? Die anderen neun und Benjamin, die stehen dahinter. Für Benjamin ist das alles ganz neue Geschichte.
Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab.
Also wir haben Kapitel 44 hinter uns. Und wenn man eine Predigt vorbereitet, ja, am besten kapitelweise, nicht überschreitend oder unterschreitend, es geht ja alles zusammen. Es wäre eine traurige Sache, oder nicht? Aber es geschah alles in der gleichen Zeit. Die Kapiteltrennung hier entspricht nicht, dass jetzt eine Trennung war. Nein, Josef war mit den Brüdern. Er hat das Bekenntnis gehört von Juda. Er hat alles gehört. Und dieser böse Regent in den Augen der Brüder, es war der alte Josef, der auch ein Gefühl hatte. Ein Josef, der den Heiligen Geist hatte, nicht Wahrsagerei. Ein Josef, der Schweres erlitten hat, 10 bis 12 Jahre im Gefängnis war in Ägypten. hoffnungslose Lage gewesen. Dieser Josef steht vor ihnen, den sie verkauft hatten. Und wir sehen, Josef, wie hart er als Regent ihnen begegnete. Es gibt der Sinnenerkenntnis. Dürfen wir Vers 1 nochmals hören?
Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab.
Also Josef konnte sich nicht mehr länger halten. Er hatte ein Herz. Er war nicht der harte Regent, vom Wahrsager Geist besessen, nein. Er war ein Diener Gottes, Gott ergeben, von der Liebe Gottes erfüllt. Alles, was er machte, machte er aus Liebe zu seinen Brüdern, dass sie zur Erkenntnis kamen, dass sie frei wurden von ihrer Schuldenlast. Und er sagte zu allen, seiner ganzen beschützenden Umgebung, geht raus. Sogar der Dolmetscher musste rausgehen. Bis jetzt hat er immer mit den Leuten, den Brüdern, per Dolmetscher gesprochen, dass sie ihn ja nicht erkannten. Jetzt sind sie alle draußen.
Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht.
Josef, er weinte laut, dass es die Ägypter sogar im Haus hörten, so laut weinte er. Er konnte sich nicht mehr halten, er hatte ein Herz, er hatte ein menschliches Gefühl. Er war von Gott geleitet, er war nicht der hartherzige Herrscher, wie seine Brüder meinten. Und er sagt ihnen offen heraus: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Wir sehen, diese Vaterliebe hat er jetzt 22 Jahre vermisst. Er wusste ja nicht, ob die Brüder ihn auch noch anlügen, sie haben den Vater 22 Jahre lang angelogen. Lebt der Vater noch, seine erste Frage? Er sagt: Ich bin Josef. Und sie erschraken. Und meine Lieben, dieser Schrecken, können wir den richtig schildern? Meine Lieben, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden die ihn auch sehen, die ihn durchstochen haben oder die ihn abgelehnt haben das Leben lang, die gegen ihn geflucht haben, gegen ihn gewettert haben, gegen ihn gespottet haben. Alle werden ihn mal sehen. Da gibt es einen Schrecken. Noch ein viel größerer Schrecken, als die Brüder Josefs hatte. Warum erschraken sie? Das war mal unerwartet für sie, dass dieser Regent ihr Bruder sein könnte. Es war für sie unverständlich, dass der verkaufte Sklave eine so hohe Stellung in Ägypten erreichen könnte. So erschrocken waren sie. Sie konnten nichts sagen. Lebt mein Vater noch? Sie sind starr. Meine Lieben, die Brüder, die sich immer wieder verteidigt haben, die den Vater immer wieder angeschwindelt haben, ihn falsch trösten wollten, denen hat es die Stimme zerschlagen. Menschen, die sich durchsetzten, immer mit ihrem Schwatzen, mit ihrem Überzeugen, mit ihrem Erpressen, kommen früher oder später vor dem Herrn Jesus Christus zum Schweigen. Sie werden ihn sehen, sie können dem Richter nicht mehr entfliehen. Da folgt die Verdammnis, nicht die Errettung. Für die Brüder Josefs, sie waren starr. Jetzt hatten sie wirklich nichts mehr zu sagen. Josef, der Herrscher, der jetzt sie so behandelt hat, aber doch ihnen zu essen gab, der ein so gefühlsvolles Herz hat, dass er laut weinte, dass die Ägypter es hörten. Und ihre Sprache, er sprach. Sie erkannten ja die Stimme. Sie erkannten seine Sprache. Sie erkannten ihn. Er ist Josef, von dem wir gesagt haben, er ist tot. Von dem dem Vater angegeben haben, ist von wilden Tieren zerrissen worden, der blutige Rock. Dieser Josef steht jetzt vor ihnen. Und es kommt so, dass dieser Jesus plötzlich vor den Menschen steht. Es ist wichtig, dass wir für alles alte Zeug wirklich Vergebung haben und Reinigung haben durch das Blut Jesu. Dass wir nicht einfach über altes Gras wachsen lassen. Gott sieht uns. Ich habe in letzter Zeit so viele Seelsorgefälle, die sagen, sie werden von bösen Mächten geplagt. Sind nicht die bösen Mächte, es ist der Geist Gottes, der sie aufrüttelt. Wenn sie an alte Sünden erinnert werden. Es kann vom Feind kommen, der Verkläger der Brüder. Aber vielfach ist es unbekannte Sünde, die schädigenden Auswirkungen hatte für Jahrzehnte für andere. Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten für die Ewigkeit. Dass wir ein ganzes Jahr zum Herrn Jesus haben. Jesus ist nicht hartherzig. Der Regent, respektive der Josef, der hatte ein mitfühlendes Herz. Denken wir an seinen Vater. Und als Judah ganz ehrlich sein Mitgefühl ausdrückte und sein Engagement bereit war, jetzt anstelle von Benjamin hier zu bleiben, alles aufzugeben, Josef konnte sich nicht mehr halten. Er weinte laut. Ich bin Josef. Sie erschraken. Der weiß ja alles. Der hat jetzt gemerkt, dass wir noch etwas vorgetäuscht haben. Der wäre tot und so weiter. Er lebte. Er war vor ihnen. Wie oft sagen Leute, Gott ist tot und der lebendige Gott steht vor ihnen.
Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.
Es kommt der große Trost, das aufgerichtet werden. Tretet näher. Sie hatten diese Distanz vor dem Regent. Durfte niemand zu nahe kommen. Nur Judah, er trat nahe von sich aus, weil er eine Botschaft hatte, eine ehrliche Botschaft für Josef, eine gute Botschaft. Und jetzt sollen alle näher kommen. Tretet näher. Sie gehorchten ihm. Und ich bin Josef, euer Bruder. Das ist noch kein Beweis, oder nicht? Aber er sagte, den ihr nach Ägypten verkauft habt, den ihr töten wolltet, all das ist in diesem Verkauf inbegriffen. Ja, wir werden Jesus sehen, den wir durchstochen haben, wenn wir nicht Gnade haben. Sie sahen Josef, meine Lieben, bekümmert euch nicht. Der Schrecken ist bei ihnen, aber seid es nicht bekümmert.
Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.
Sie sollen nicht Angst haben, dass sie ihn verkauft haben. Er zürnt ihnen nicht, sondern Gott hat ihn hierher vorausgesandt. Und hier sehen wir Josef und seine Verbindung mit dem lebendigen Gott. Er sah Gefängniszeit und allem, wo er durchgehen musste, eine Führung Gottes. Gott war ja immer mit ihm. Gott gab ihm Gelingen, was er tat. Gott schenkte Vertrauen, mit denen er zu tun hatte. Aber es war eine lange Gefängniszeit, scheinbar ohne Ende. Aber Josef hatte den lebendigen Gott. Er glaubte an ihn. Er gab ihm sein Leben. Sonst hätte er es gar nicht ausgehalten. Und es kann den Brüdern sagen, ich zürne euch nicht. Das heißt, ihr müsst nicht jetzt Vergeltung erwartet, dass sie mir damals verkauft haben, all, was damit verbunden war, all euren Hass, alle Mordabsichten. Ich zürne euch nicht. Sondern Gott hat mich vorausgeschickt. Ich würde sagen, diese qualvolle Zeit von Josef hat er erkannt, schon in der Gefängniszeit, immer wieder, Gott ist mit ihm, Gott hat es gemacht. Er konnte ausharren, meine Lieben, wenn wir auf den Herrn trauen, an ihn glauben, können wir die größten Nöte durchhalten, auch wenn man meint, es geht nicht mehr. Es geht trotzdem, weil Jesus lebt. Er hat uns am Kreuz erlöst. Er steht vor uns. Er ruft uns. Er zürnt nicht mehr über uns, weil wir ihn abgelehnt haben oder eigenes Leben geführt haben, selber die Zukunft gestalteten oder fanden besser, was ich denke, als das, was Gott denkt.
Es ist nur ein Schritt zu Jesus, er ist nah, er ist nicht weit. Warum willst du länger warten? Heute ist Gnadenzeit. Horch, es klinget voll Erbarmen, seine Mahnung, seine Bitt. Eile hin zu seinen Armen, es ist nur ein Schritt.
Meine Lieben, Jesus hilft. Ja, ist das nicht ein großes Geschenk? Dieser Regent entpuppt sich als ihr lieben Bruder, der ihnen vergeben hat. Das ist nicht wunderbar. Aber die Brüder sind noch da, noch ganz verstockt. Sie waren schockiert. Solche Schockierungen tun uns gut. Das gibt Furcht Gottes. Ich zürne euch nicht, das ist Gnade. Jesus verwirft uns nicht. Wenn wir zu diesem Punkt kommen wie die Brüder, wie Judah, der die Brüder dann vertrat, in ihren Riss trat, das Leben ganz einsetzte, erfüllt war von der Liebe Gottes auch zum Vater, von der Liebe Gottes erfüllt war und das mit sein eigenes Leben hinlegte, in der Tat, nicht nur in Worten. Und was geschah? Sie haben ihren Bruder vor Augen. Er lebt. Die Brüder hatten noch viele Jahre Angst vor Josef. Er könnte sich rächen. Sogar nach dem Tode des Vaters. Aber Josef rächte sich nie an seine Brüdern. Er tat ihnen Gutes. Er rettete ihnen das Leben, indem er als Herrscher in Ägypten für sie sorgte, ihnen das beste Land gab. Und der Pharao war einverstanden, weil er Josef schätzte und auch liebte. Er sah, Josef war ehrlich. Er hat sich eingesetzt. Hat nicht dem Pharao Gewalt weggenommen. Ja, das ganze Kapitel, das wir jetzt begonnen haben, beschreibt es dieses Nachher. Da ist so viel drin. Das ist eine spannende Sache, die jetzt noch kommt. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du hast Großes für uns am Kreuz getan. Du hast dein Leben für uns ganz geopfert. Und Herr, vergib uns auch alle falschen, frommen Worte, wo wir sagen, wir haben uns dir ganz geschenkt, ganz hingegeben und haben doch das eigene Leben gepflegt, sind eigene Wege gegangen, haben uns selbst geliebt und größer geschätzt als dich, wenn es durch Tiefen ging. Herr, wir bitten dich, decke alle alten Sünden jedem auf und dass aber haftige Hingabe an dich geschieht, in der Tat, dass wir wirklich dir dienen wollen und unser Leben dir weihen und nicht eigene Interessen, nicht eigene Wege vor Augen haben. Herr, hilf uns und sei uns gnädig. Herr, wir danken dir, dass wie Josef den Brüdern nicht schonte, dass du uns deine Gnade walten lässest, dass wir in dir Befreiung haben, auch von Furcht, von Angst. Herr, wir sind gottesfürchtig, aber wir sind nicht verloren, sondern wir sind deiner Hand sicher gehoben. Und ich danke dir, dass du dich uns immer wieder aufs Neueste als Herr, Erlöser und gnädiger Gott offenbarst, was uns mit Gott versöhnt, mit dem himmlischen Vater. Durch dich dürfen wir mit ihm auch ganz in Einheit sein. Darum danken wir dir, allmächtiger Herr und Gott, für all dein Großes, alles, was du uns gibst, was uns schenkst. Herr, hilf uns, dass wir deine guten Gaben, deine herrliche Gnade, deine Liebe noch besser erkennen und nicht in den Leiden untergehen, sondern in deiner göttlichen Freude vorwärts gehen, dass wir nicht unser Leben erhalten wollen, sondern es dir ganz hinlegen, bereit sein, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Herr, sei du uns gnädig und führe uns an deiner liebenden, gnädigen Hand. Amen.
Meine Hände waren voll von Dingen, die mich stolz ich einstmals nannte Mann. Edelsteinen gleich in goldenen Ringen strahlten sie mir zauberhaft und fahr. Aber Jesus nahm mir meine die Stille in den Seinen Ruhm, machte so der eigenen Lust ein Ende, alles fiel zu seinen Füßen nun. Meine Hände waren alle Tage immer Schuld befleckt. Ach, und sonst war alle meine Plage, meine Sünde war noch nicht bedeckt. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ die meinen in den Seinen Ruhm, machte so sein Blut war ich gereinigt nur.